Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember.
Und überhaupt ist heute wieder alles klar.
Udo Lindenberg liefert den Soundtrack zur neuen Zeit. Alles klar auf der Andrea Doria, die in unserem Falle SPD heißt. Vorhang auf, der neue Kanzler kommt.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Es war nicht das erste Amt übrigens, in das er überraschend hineingewählt wurde, schon als Schülersprecher. Es war Mitte der 70er Jahre, fiel er auf, wie er jüngst selbst in der NDR-Talkshow erzählte.
Es waren über uns noch Ältere, die wären eigentlich dran gewesen. Und zu deren und meiner Überraschung wurde ich aber gewählt. Und habe das auch eine Zeit lang gemacht, bis ich dann in der Oberstufe aufgehört habe mit den Sachen und später noch mal mit einem Kollektiv wiedergekommen bin. Da war ich aber Juso.
Bei den Jusos macht er dann schnell Parteikarriere, die Koteletten lang, die Gesinnung links. Wobei es Olaf Scholz hier nur zum stellvertretenden Juso-Chef schaffte. Kevin Kühnert in klein sozusagen. Und das Ganze mit glockenheller Stimme und einem damals peinlichen Versprecher, der junge Olaf Scholz.
Was bedeutet das, wenn wir hier Waffen stationieren mit Vorwarnzeiten von 10 Minuten? Das bedeutet, dass ein sowjetischer Computerfehler, wie ihn in den USA schon häufig gegeben hat, bei der
Es war das Jahr übrigens, als Helmut Schmidt als Kanzler abtreten musste wegen eines Misstrauensvotums. Offiziell hatte ihm die FDP das Vertrauen entzogen, aber die Jusos und die Partei Linke war auch nicht ganz unschuldig.
Aber auch wenn meine persönlichen Empfindungen nicht so wichtig sind, wichtig bleibt, das Regierungsamt nicht durch Machenschaften beschädigen zu lassen.
Olaf Scholz reifte heran. Er war schon bald nicht mehr links, sondern moderat.
Man muss sich einsetzen in der Demokratie allemal und dafür werben, dass viele das unterstützen, was man tut. Aber zu glauben, alle wollen das Gleiche wie man selbst, ist irgendwie eine merkwürdige Haltung.
Und privat neigte er ja ohnehin noch nie zur Exzentrik.
Ich fahre 2 Wochen nach Bayern.
Und was macht er da?
Ich möchte auch die 2 Wochen mit meiner Frau haben, das ist mir ganz wichtig.
Und mittlerweile macht er auch Sport, nicht nur im Urlaub. Ich habe ihn noch als leicht moppeligen SPD-Generalsekretär von Gerhard Schröder kennengelernt, aber die Abneigung gegen den Sport, die hat er erfolgreich bekämpft.
Ich war ein unsportlicher Jugendlicher. Ich habe fast keinen Sport gemacht und es auch total gehasst. Und meine Sportlehrerinnen und Sportlehrer würden sich heute wundern, wenn sie wissen, dass ich Fahrrad fahre, wandere, jogge, ruder und das alles mit großem Spaß. Die können sich das nicht erklären aus dem, was sie von mir als Schüler wissen.
Gradlinig war der Weg nach oben auf keinen Fall. Als Generalsekretär war er ja vor allem eines, unbeliebt. In der SPD und bei den Journalisten. Die Agenda 2010 brachte ihm in der Öffentlichkeit keine Punkte. Im Jahr 2003 dann wird er dafür auf dem SPD-Parteitag abgestraft und mit einem wirklich mickrigen Wahlergebnis knapp oberhalb von 50%. Sein damaliger Chef ist sauer.
Gelegentlich muss man mit kollektiver Unvernunft leben. Das ist jedem, der politisch arbeitet, schon passiert, mir auch. Und ihm, er wird besser werden dadurch.
Und Scholz entwickelt vielleicht auch daraus seine Steherqualität. Auch als erster Hamburger Bürgermeister liefert er zunächst ja keine wirkliche Erfolgsgeschichte ab. Das Versagen, kann es nicht anders nennen, das Versagen rund um den G20-Gipfel. Als er, Olaf Scholz, in der Elbphilharmonie saß und auf St. Pauli brannten die Barrikaden und wüteten die Autonomen. Das hat ihn damals viel Reputation im Bürgertum gekostet. Aber Scholz, der Steher, entschuldigte sich vor der Hamburger Bürgerschaft formvollendet.
Es ist aber trotz aller Vorbereitung nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
Nun also ist er der neue Kanzler der Bundesrepublik. Gestern nahm er auch das neue Büro und seine dortige Beamtenschaft im Kanzleramt in Augenschein.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich freue mich auf alle, die hier arbeiten. Und es soll ein guter Aufbruch werden für unser Land. Ich will jedenfalls alles dafür tun.
So war ihm die SPD helfe.
Überhaupt ist heute wieder alles klar.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Peter Altmaier war Umweltminister, Kanzleramtsminister, kurzfristig auch Finanzminister, Wirtschaftsminister jahrelang. Und jetzt, heute Morgen, wacht er als einfacher Bürger auf.
Ja, für Peter Altmaier beginnt auch ein neuer Abschnitt seines Lebens. Darauf freue ich mich, aber das werde ich ganz in Ruhe angehen.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach in Frankfurt berichten uns über die umstrittene GameStop-Aktie und über einen wichtigen Personalwechsel an der Spitze der Deutschen Post AG. Wir freuen uns über einen Walk of Fame an der deutschen Westgrenze und Sylvester Stallone lässt entrümpeln. Da kommt ganz schön was zusammen, auch Geld. Peter Altmaier ist wieder Bürger, kein Amt, kein Mandat, kein Titel und der Chauffeur ist auch schon weg, am Tag nach der Amtsübergabe. Aber das Leben hat er zurück, das freiere Leben mit viel Zeit im Café und ohne diesen verdammten Termindruck. Peter Altmaier war einer der engsten Merkelianer, schon als sie Fraktionschefin war. Später diente er ihr dann als Kanzleramtsminister, als Flüchtlingsbeauftragter in der Flüchtlingskrise, als Umweltminister, als Wirtschaftsminister und für ein paar Monate, als Not am Mann war, sprang er auch als Finanzminister ein. Er war die große Konstante in diesen diversen Merkel-Kabinetten. Diese gegenseitige Loyalität ist, würde ich sagen, auch charakterlich bedingt. Altmaier ist kommunikativ, man mag ihn gern um sich haben. Er ist loyal. Und er ist, anders als viele, viele andere Politiker, nicht intrigant. Und gebildet ist der Mann auch noch mit seinen 6000 Büchern, die er zum Teil in Berlin und zum Teil in Saarbrücken zu stehen hat. Er spricht fließend Französisch und Englisch sowieso. Gestern früh hat er sein Amtszimmer geräumt. Deshalb habe ich ihn dann zu Hause in seiner Berliner Altbauwohnung besucht, um Bilanz zu ziehen und ihm den Puls zu fühlen, was kommt, was bleibt. Das gesamte Gespräch mit Peter Altmaier hören Sie am Samstagvormittag, wenn Sie möchten. Angereichert dieses Gespräch mit zeithistorischen Tönen. Aber jetzt, heute Morgen, möchte ich Ihnen einige Ausschnitte zeigen. Einen schönen guten Morgen, Peter Altmaier.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Mit wem spreche ich jetzt eigentlich? Mit dem Minister, mit dem Bürger, mit der Privatperson?
Bis heute Morgen war ich noch geschäftsführender Bundesminister. Ich glaube, mit der Ernennung von Olaf Scholz zum Bundeskanzler endet auch diese Amtszeit. Und deshalb sprechen Sie mit dem Bürger, mit dem Deutschen und Europäer Peter Altmaier.
Was ist das heute für ein Tag für Sie? Ein trauriger Tag, weil nach all diesen Jahren auch von Macht und Privilegien all das dahin ist? Oder ist das Ihr persönlicher Unabhängigkeitstag, Ihr Independence Day?
Für mich ist es erstmal ein guter Tag. Traurig war ich am Abend des 26. September, als meine Partei, die CDU, CSU, die Wahlen so deutlich verloren hatte, als klar wurde, dass der Nachfolger von Angela Merkel kein Christdemokrat sein würde, sondern jemand anders. Heute bin ich froh, dass der demokratische Wechsel so unproblematisch erfolgt. Wir hatten in der Weimarer Republik Auseinandersetzungen, ja buchstäblich bis aufs Messer, zwischen politischen Parteien und Gegnern. Wir hatten 1969 beim Start der sozialliberalen Koalition eine tiefe Spaltung des Landes zwischen der alten Regierung und der neuen. Wir hatten 1998 immerhin eine Art Jubelstimmung bei Linken und Grünen. Und wir haben heute einen Wechsel, der demokratische Normalität geworden ist. Das ist eine gute Sache. Und ja, für Peter Altmaier beginnt auch ein neuer Abschnitt seines Lebens. Darauf freue ich mich, aber das werde ich ganz in Ruhe angehen.
Sie haben ja so manche Schlacht geschlagen auf fast allen Positionen in diesem Kabinett, waren sogar auch mal Bundesfinanzminister für ein paar Tage.
Aber 6 Monate.
Für sechs Monate immerhin.
Monate.
Nachdem Schäuble Bundestagspräsident geworden war. Von all diesen Schlachten, Herr Altmaier, ist da was geblieben? Eine Stelle, eine Szene, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, das tat mal wirklich weh?
Es gab Momente, wo ich gerne bestimmte Ämter inne gehabt hätte. Zum Beispiel nach der verlorenen Wahl Gerhard Schröder, Edmund Stoiber 2002, wäre ich eigentlich sehr gerne Vorsitzender im Europaausschuss geworden. Das ist dann auf den letzten Metern sozusagen, hat sich das zerschlagen. Ich hätte mir auch zu einem bestimmten Zeitpunkt...
Sie wollten auch am Europäischen Gerichtshof Generalanwalt werden.
Ja, ich hätte mir zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine Rückkehr nach Brüssel vorstellen können.
Als EU-Kommissar?
Aber wenn
oder?
Ich,
EU-Kommissar war da, das ins Auge gefasste.
Nein, also es gab mehrere Momente. Ja. Es gab einen Moment, wo ich selbst ein bisschen mutlos war, als wir 2002 zum zweiten Mal eine Wahl verloren hatten gegen Rot-Grün und niemand wusste, wie lange die Opposition dauert. Es gab dann Diskussionen, ob ich vielleicht auch ein guter EU-Kommissar sein könnte. Aber das habe ich mehr aus der Zuschauerperspektive wahrgenommen. Denn für mich war auch klar, Angela Merkel hatte mich vor rund 20 Jahren gefragt, ob ich in ihrer Mannschaft mitarbeiten wollte. Ich war ihr Justiziar, als sie Vorsitzender der Bundestagsfraktion war. Ich war später dann Staatssekretär, parlamentarischer Geschäftsführer und Minister in vielen Funktionen. Für mich war klar, meine Loyalität gehört auch Angela Merkel. Und wenn ich zurückschaue, dann tun eigentlich die Niederlagen, die es in so einem langen politischen Leben gegeben hat, nicht sonderlich weh, sondern es überwiegt doch ganz eindeutig das Gefühl der Dankbarkeit, dass ich die Möglichkeit hatte, Politik mitzugestalten und mit zum Erfolg zu führen, in einem viel größeren Umfang, als ich es je erwartet hätte und viel mehr, als viele meiner Kolleginnen und Kollegen das jemals in ihrem Leben erleben durften.
Gleichwohl, die deutsche Wirtschaft hat sie in bestimmten Phasen jedenfalls ziemlich hart rangenommen, ziemlich gezaust. Da waren die Vorwürfe schon stark gegen den Juristen Altmaier, gegen den Nichtökonomen Altmaier, gegen den Industriepolitiker Altmaier. Da ging es schon rund. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da so gar nichts geblieben ist.
Naja, es war aber nicht so, dass die Wirtschaft mich kritisiert hätte. Es waren einzelne Vertreter. Und das gehört zur Politik mit dazu. Ich habe natürlich nicht die Rolle gespielt im Verbändewesen, wo man Verbandsinteressen vertritt. Aber ich habe als Kanzleramtschef regelmäßig mit den CEOs der großen DAX-Unternehmen, mit den Automobilproduzenten und den Zulieferern, mit den Unternehmen der Chemieindustrie, wenn es um Regelungsgegenstände in Brüssel ging, wenn es darum ging, Voraussetzungen zu schaffen für die Übernahme von Unternehmen oder für Geschäfte auch. Da habe ich festgestellt, wie wichtig und bedeutsam Wirtschaft ist. Und als Angela Merkel mir dann dieses Amt anvertraut hat, in ihrer letzten Bundesregierung, war mir schon klar, meine Aufgabe besteht eben darin, auch nicht nur lieb und nett zu sein, sondern dort, wo ich Defizite festgestellt hatte in meiner Tätigkeit im Bundeskanzleramt und auch davor, dann auch Vorschläge zu machen, wie man bestimmte Dinge verändern kann. Das hat heftige Kritik ausgelöst. Ich habe beispielsweise 3 Milliarden Euro losgeeist im Bundeshaushalt, um Batteriezellproduktion in Deutschland zu ermöglichen. 9 Milliarden für die Produktion von grünem Wasserstoff. Und das alles war mehr als Entschädigung dafür, dass es dann auch Kritik gegeben hat. Die Kritik hat sich übrigens an einem Punkt festgemacht.
An der Industriepolitik.
Das war der zweite Punkt. Der wichtigste Punkt war, glaube ich, dass es die Erwartung und die Hoffnung gab, es würden für Unternehmen, für die Wirtschaft Steuern gesenkt. Das war auch in dem Regierungsprogramm, das ich gemeinsam mit Angela Merkel, Horst Seehofer, Wolfgang Schäuble 2017 schreiben durfte, so angelegt, eine Einkommenssteuersenkung in der Größenordnung von 15 Milliarden. Nachdem dann die FDP die Jamaika-Verhandlungen verlassen hat, war die SPD der einzig verbliebene Koalitionspartner. Und die SPD hat ganz klar gesagt, ihre Eintrittskarte in die Große Koalition setzt voraus, dass es keine Steuersenkung für die Wirtschaft gibt, wenn es nicht an anderer Stelle in gleichem Umfang für diese Wirtschaft Steuererhöhungen gibt. Das war linke Tasche, rechte Tasche. Ich habe das nicht für klug empfunden, aber ich hatte auch nicht die Möglichkeit, es zu ändern. Denn die Große Koalition war in den letzten 4 Jahren die einzig demokratisch mögliche Konstellation, nachdem Jamaika nicht zustande kam. Und deshalb haben wir uns auch an den Koalitionsvertrag gebunden gefühlt. Und das haben manche auch kritisiert, die sehr enttäuscht waren, dass wir den Soli nicht für alle abgeschafft haben.
Na gut, die Enttäuschung, Altmaier, ist nicht nur auf diese Phase der Großen Koalition bezogen. 16 Jahre Angela Merkel, sie an ihrer Seite in der Sozial-, in der Steuer-, auch in der Wirtschaftspolitik sind große Reformen in dieser Zeit nicht zu besichtigen gewesen. Das von einer Kanzlerin, die ja angetreten war, die Agenda 2010 von Gerhard Schröder noch zu überbieten. Wäre da mehr Mut aus Ihrer Sicht auch bei Angela Merkel nötig gewesen?
Die Diskussion überlasse ich gerne anderen, denn die Bewertung wird ja nicht von denen vorgenommen, die ihre Leistung abgeliefert haben mit allen Stärken und Schwächen, sondern das werden Historiker und Politikwissenschaftler, Journalisten und andere vornehmen. Ich glaube, dass wir angesichts der schwierigen Situation, in der sich Deutschland im Jahre 2005 befand, doch relativ viel auch für die Wirtschaft erreicht haben. Es gibt heute 8 Millionen mehr Arbeitsplätze in Deutschland, rund die Hälfte davon sozialversicherungspflichtig. Es gibt nur noch die Hälfte der Arbeitslosen, die wir damals übernommen hatten.
Dank Gerhard Schröder, sagen die meisten.
Ja, das stimmt auch insofern. Ich habe das öffentlich als Wirtschaftsminister mehrfach gesagt. Ohne Gerhard Schröder wäre es vermutlich nicht möglich gewesen, die Agenda-Reformen durchzuführen, weil Gerhard Schröder den Mut hatte, auch in der eigenen Partei über erbitterten Widerstand hinwegzugehen. Er hat damals die SPD gespalten. Die Linke, die seither Realität ist im politischen Spektrum, hätte es in dieser Form nicht gegeben, wenn er nicht Oskar Lafontaine einen Vorwand geboten hätte, die SPD zu spalten und zu verlassen.
Ihr saarländischer Freund.
Das alles war etwas, was nur ein Sozialdemokrat leisten konnte. Denn in der CDU war es so, dass dieser Teil der Reformen nicht strittig war. Wir haben zwar Diskussionen, wir haben die Sozialausschüsse, wir haben natürlich ein starkes soziales Commitment, aber wir waren bereits zum Ende der 90er Jahre überzeugt, wir brauchen grundlegende Reformen des Arbeitsmarktes, der Sozialversicherungen, auch im Steuerrecht, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen.
Aber warum sind Sie da nicht weiter marschiert?
An dieser Stelle, glaube ich, haben wir auch das Allermeiste und das Wichtigste erreicht. Was wir heute brauchen, und das war der zweite Punkt der Kritik auch an meiner Politik, weil ich ja auch mit meinem breiten Buckel vorgeprescht bin und auch wollte, dass es bemerkt wird, das war die Industriepolitik. Weil wir feststellen, dass durch die enorme technologische Entwicklung im Bereich von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, auch in anderen Bereichen, 3D-Druck und vieles mehr, die Claims auf der Welt nochmal neu abgesteckt werden. Es entstehen neue Regionen mit hoher Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie, in Korea, in Japan sowieso, aber auch in China vor allen Dingen. Die haben vor 27 Jahren, als sie in den Bundestag kamen, vor allen Dingen Kinderspielzeug produziert und zu günstigsten Preisen exportiert. Heute ist China ein Hochtechnologieland, das in Schlüsselbereichen wettbewerbsfähig ist. Und deshalb mussten wir einfach besichtigen, wo stehen wir und was ist denn gut gelaufen. Und das war nicht eine Frage des Steuersystems und der Sozialabgaben alleine, sondern es war auch so, dass sich einige natürlich auf den Erfolgen ein bisschen ausgeruht hatten.
Das heißt, Sie kritisieren auch schon die Wirtschaft und deswegen gab es die Gegenreaktion. Industriepolitik war schon auch das Stichwort, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst innovationsfreudiger sein.
Ja, das ist, wenn man das liest, dann wird man feststellen, dass dieses Thema ganz prominent behandelt wird. Diese ganzen Innovationen haben ja mehrere Dimensionen. Das eine ist die technologische, die ist in allen Teilen der Welt gleich. Ja, als ich in den Bundestag kam, war ich froh, ein Handy zu haben. Das war nichts anderes als ein mobiles Telefon. Heute haben wir die Smartphones und die Smartphones sind Teil der globalen Ökonomie geworden, der globalen Wertschöpfung, weil ganz viele Transaktionen vom Bezahlen an der Kasse über das Reservieren von Mietwagen und das Bestellen von Gütern auf diese Art und Weise sich inzwischen vollziehen. Da sind neue Geschäftsfelder entstanden, die Datenökonomie.
Nur Deutschland ist ausgestiegen aus dem Handy und in der Datenökonomie spielt es keine Rolle.
Ja, und deshalb habe ich beispielsweise im Rahmen der Industriestrategie mich nicht nur um Batteriezellen gekümmert, sondern wir haben mit dem Projekt Gaia X den Grundstein gelegt für eine souveräne deutsche Dateninfrastruktur, mit der Industrie übrigens, mit SAP, mit BASF, mit Bosch, mit Infineon und allen anderen. Wir haben den Standort Dresden für Mikroelektronik verteidigt und werden ihn gewaltig ausbauen in den nächsten Jahren. Es wird Investitionen geben aus einigen der größten Unternehmen, die es weltweit in diesem Bereich gibt, in Milliardenhöhe in Deutschland. Und wir haben mit Gaia X schaffen wir die Möglichkeit, dass gerade Mittelständler ihre Daten auch in Deutschland und in Europa nach sicheren Standards speichern können, dass sie die vor allen Dingen auch teilen können. Denn die USA haben diese riesengroßen Internetplattformen, wo gigantische Mengen an Daten akquiriert werden. Dort kann man Algorithmen trainieren, lernen, üben lassen, Wertschöpfung erzielen. Die deutschen mittelständischen Unternehmen, auch die Hidden Champions, verfügen im Vergleich dazu über Datenpfützen oder Datenweiher. Und die muss man verbinden können, da muss man Datensharing machen können.
Und Peter Altmaier war in 16 Jahren Merkel-Regierung vor allem eins, er war loyal zu seiner Chefin und ist es auch weiterhin. Er beschreibt die jetzt ja ehemalige Kanzlerin als einen warmherzigen Menschen.
Die Kanzlerin ist ein Mensch, der der Empathie fähig war. Je unbedeutender und je schwächer diejenige oder derjenige war, um die es sich gehandelt hat, desto mehr war sie auch der Empathie fähig. Sie war natürlich auch jemand, der wusste, dass im politischen Alltag der Überlebenskampf nicht banal ist und dass es eine große Leistung ist, überhaupt einmal gewählt zu werden, geschweige denn 4 Jahre immer wieder gewählt zu werden. Aber ich habe im menschlichen Umgang mit ihr nur gute Erfahrungen gemacht und vor allen Dingen habe ich erleben dürfen, dass sie eben auch gegenüber anderen, gegenüber ganz, ja, es hört sich ein bisschen komisch an, aber gegenüber ganz normalen Menschen, wo sie auf bestimmte Dinge aufmerksam geworden ist. Beispielsweise, ich kann mich erinnern, als Kanzleramtschef, eine meiner ersten Erfahrungen war der Ausbruch der Ebola-Epidemie in einigen afrikanischen Ländern. Das ging ja unglaublich nahe und wir haben auch geholfen als Bundesrepublik Deutschland. Aber das war nicht eine Frage des Geldes in erster Linie, sondern es hat sie immer umgetrieben, wie kann man erreichen, dass auch Menschen aus ärmeren Ländern Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Medikamenten haben.
Das ganze Gespräch, wie gesagt, mit Peter Altmaier am Samstagvormittag auf thepioneer.de.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat sich der neue Bundeskanzler Olaf Scholz gleich an Tag 1 gegenüber handfesten globalen Krisen zu verhalten. Ukraine, China, Olympia-Boykott. Bei mir ist jetzt mein Kollege, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, der sich gerade in diesen Fragen gut auskennt. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabo.
Und Gordon, wie will der Kanzler, sagen wir mal, in der Ukraine für Frieden sorgen, wo ja derzeit beängstigende Truppen dort aufmarschieren?
Tja, das ist eine sehr große, die große Frage, Gaber. Und so richtig kann sie Olaf Scholz auch nicht beantworten. Eins hat er gestern nach der Amtseinführung gesagt: Deutschland würde nicht akzeptieren, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert. Aber was bedeutet das, wenn die neue Bundesregierung wirklich Druck auf Wladimir Putin machen will? Gemeinsam mit den US-Amerikanern, dann kann das nämlich eigentlich nur eine Konsequenz haben. Die Bundesregierung muss das Projekt Nord Stream 2 zumindest mit einem Moratorium versehen, denn das zu starten in der Situation wäre ein völlig falsches Zeichen.
Und du denkst, das könnte wirklich passieren?
Naja, die SPD, das wissen wir doch, Gabor, die tut sich schwer damit. Das war schon immer so, denn gerade im Osten Deutschlands wird das Projekt und das Verhältnis zu Russland insgesamt in der SPD ja auch völlig anders gesehen als im Rest der Bevölkerung. Und ja, für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist die Gaspipeline ja vor allem auch ein regional bedeutsames Wirtschaftsprojekt.
Wenn es nur das wäre, auch mit China, Gordon, wachsen ja die Spannungen wegen der Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren. Wie will Olaf Scholz zum Beispiel dieses auch nicht unwichtige Thema angehen?
Vorsichtig, Gabor. Er will es vorsichtig angehen. Auf die mehrfache Frage, ob er sich zum Beispiel einem politischen Boykott der Olympischen Winterspiele anschließen würde, antwortete er ziemlich ausweichend. Man werde das entscheiden, wenn es soweit sei, sagte er. Und Olympia sei ja schließlich auch ein Fest der Jugend. Also da ist viel Kontinuität zu erkennen mit der ja eher milden Linie von Angela Merkel, die China immer zuerst als großen Absatzmarkt für die Wirtschaft gesehen hat. Ja, oder wenn man es nicht ganz so streng mit Olaf Scholz nehmen will, er lässt sich zu Beginn seiner Amtszeit für alle Wege die Türen offen. Aber, Gabor, viel Zeit hat er nicht, denn die Weltkrisen warten nicht darauf, dass die neue Bundesregierung sich eingearbeitet hat.
Und aus den 100 Tagen Schonfrist, würde ich sagen, sind in diesem Fall vielleicht ein, zwei Tage, vielleicht eine Woche geworden. Und schon geht's los. Vielen Dank, Gordon.
Ja, so ist es. Danke, Gabo.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man mal wieder auf die berühmt-berüchtigte GameStop-Aktie. Mehr weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Wir können uns ja alle noch gut an das Spektakel mit dieser GameStop-Aktie zu Beginn des Jahres erinnern. Die Firma hat nun gestern nach Börsenschluss, Anne, ja neue Zahlen veröffentlicht. Aber sag uns, wie geht's dem Unternehmen?
Nicht so gut, Gabor. Für die GameStop-Aktie ging es im regulären Handel schon um 2,3% nach unten. Nachbörslich kam dann zeitweise nochmal ein Minus von über 5% obendrauf. Das Unternehmen machte im dritten Quartal einen Verlust von über 105 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es nur knapp 19 Millionen Dollar. Analysten hatten da weitaus bessere Zahlen erwartet. Den Umsatz konnte das Unternehmen zwar steigern, jedoch wurde der von den ganzen Ausgaben komplett zunichte gemacht, sodass am Ende dann, wie gesagt, ein großer Verlust stand. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Unternehmen hatte dieses Jahr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Amateur-Trader hatten sich da ja im Internet verabredet und die Aktie künstlich in die Höhe getrieben, um großen Wall Street-Investoren, die auf den Verfall der Aktie gewettet hatten, Verluste einzubrocken. Aber wie bei allen dieser sogenannten Meme-Stocks hatte dann der überteuerte Aktienpreis irgendwann gar nichts mehr mit dem wirklichen Wert der Firma zu tun. Und das sehen wir jetzt hier auch ganz deutlich bei den Quartalszahlen von GameStop. Nur weil sich ein paar Trader da im Internet einen Spaß erlaubt hatten und die GameStop-Aktie als Spielball benutzt hatten, um eben den Wall Street Investoren eins auszuwischen, heißt es nämlich nicht, dass es dem Unternehmen fundamental gut geht. Wem es trotzdem was hilft, die GameStop-Aktie ist in diesem Jahr immer noch um 825% im Plus.
Danke, Anne, für diese spannenden Informationen. Und damit gehen wir direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Frank Appel verlässt nach 13 Jahren seinen Posten als Postvorstandschef. Seine Nachfolge ist schon geregelt. Annette, wer wird es und was wissen wir über den Neuen?
Mit Frank Appel tritt dann 2023 der dienstälteste Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns ab. Er hat vor mehr als 13 Jahren den Job begonnen und das Unternehmen ordentlich restrukturiert. Damals gab es vor allem Probleme in den USA, aber auch in anderen Auslandsmärkten. Und jetzt steht die Deutsche Post wirklich sehr gut da. Der neue Nachfolger von Frank Appel wird Dr. Tobias Mayer. Auch das ist ein Mensch, der schon sehr lange bei der Deutschen Post im Unternehmen tätig ist. ist seit 2013. Unter anderem hat er mal die Leitung für die Konzernentwicklung, war aber auch bei DHL Global Forwarding, also in dem so wichtigen DHL-Bereich, als Chief Operation Officer tätig. Und vorher war er länger im Beratungsgeschäft bei McKinsey, also auch ein ausgewiesener Wirtschaftsmann. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Post bezeichnet ihn als ideale Besetzung, um den eingeschlagenen Kurs erfolgreich weiterzuführen. Denn auch er hat schon an der Strategie 2025 mitgearbeitet und ist damit natürlich ein totaler Insider. Die Deutsche Post-Aktie, die hat ja auch vor allem durch Corona massiv profitiert. Denn das Express-Business, also das DHL-Business, was 90% des Umsatzes der Deutschen Post ausmacht, ist natürlich durch den ganzen Online-Handel deutlich vorangetrieben worden.
Das ist doch mal erfrischend, dass eine Nachfolge auf einer solchen Spitzenposition so geräuschlos geregelt wird. Vielen Dank, Annette, für diesen Einblick. Wir hören uns am Montag wieder.
Danke, Gabor. Bis Montag dann.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass nur so wenig Städte den Weg von Gelsenkirchen gehen.
Die Frage ist doch, was ist eigentlich das Besondere hier im Ruhrgebiet, jetzt wo die Kohle weg ist? Was macht uns aus? Und was hält uns hier? Die Berge sind es jedenfalls nicht.
Aber vielleicht hält ja die Ruhrpott-Menschen bald der Walk of Fame, der jetzt in Gelsenkirchen entstehen soll. Walk of Fame in Gelsenkirchen? Verrückt, oder? Das hört sich erstmal nicht nach einer gelungenen Symbiose an. Aber das Ganze ist durchaus ernst gemeint. Ruhrpott-Junge und FDP-Politiker Christoph Kluge aus Gelsenkirchen hatte diese Idee schon vor vielen Jahren entwickelt. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Prominente könnte Gelsenkirchen überhaupt hervorgebracht haben? Einige, lautet die selbstbewusste Antwort der ortsansässigen Gelsenkirchener. Zum Beispiel die Chansonsängerin Claire Waldoff.
Sabinchen war ein Frauenzimmer, dabei so tugendhaft. Sie diente treu und redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft.
Oder auch den Weltklasse-Fußballer und Bayern-München-Torwart Manuel Neuer. Hier mit einer scharfen Analyse zu den Grenzen des Ruhrgebiets.
Wenn du durchs Ruhrgebiet mal durchfährst, dann merkst du ja teilweise auch gar nicht, in welcher Stadt du bist, weil alles ineinander übergeht. Aber du weißt trotzdem, ja, wenn du da aufgewachsen bist, weißt du schon, wo die Stadtgrenze ist.
Auch wenn diese Nachricht viel Potenzial zum sich drüber lustig machen hat, klar, ist es dennoch eine gute und ich finde auch eine wichtige Idee. Denn der Walk of Fame soll im Norden der Stadt entstehen. Hier laufen viele Kinder zur Schule. Und dieser Walk of Fame soll sie daran erinnern, was alles möglich ist im Leben und was man erreichen kann, wenn man Ziele und wenn man Träume hat. Vielleicht sollten andere Städte sich ein Beispiel an Gelsenkirchen nehmen. Wenigstens das eine Mal. Die versteckten Sterne, die müssen geputzt werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass auch Superstars mal ausmisten müssen, aber statt wie unsereins auf dem Flohmarkt die alten, abgetragenen Habseligkeiten zu veräußern, kann man das mit einem gewissen Bekanntheitsgrad natürlich ein bisschen größer aufziehen. So wie der Schauspieler Sylvester Stallone das gemacht hat. Sein Flohmarkt heißt Julian's Auktionshaus. Er selbst ist gerade von L.A. nach Palm Beach in Florida umgezogen. Naja, und da ist wohl kein Platz mehr, vor allem nicht für diese alten Boxrequisiten aus den diversen Rocky-Filmen. Und deshalb wird dieser Plunder jetzt versteigert. Zum Beispiel die Boxershorts, die er in Rocky III bei seinem Kampf gegen Clubber Lang getragen hat. $200.000 gab es dafür.
Es wird mit Sicherheit nicht der Kampf zweier Techniker werden, denn beide sind unbarmherzige Fighter.
Clubber, Rocky, ihr kennt die Regeln. Ich wünsche einen sauberen Kampf und wenn ich Break rufe, dann tretet ihr zurück. Jetzt geht jeder in seine Ecke und beim Gongschlag kommt ihr raus und kämpft.
Totes Fleisch.
Sympathisches Kerlchen, dieser Clubber Lang, und
Von wegen totes Fleisch. Wir alle wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Gerade was diesen Film angeht, waren die Bieter der Auktion leidenschaftlich dabei. Die gelben Boxstiefel von Rocky wurden für über 60.000 Dollar von einem Fan ersteigert. Und ein Großteil des Geldes dieser Versteigerung geht übrigens an die amerikanischen Veteranen, also an die Organisation ehemaliger Soldaten. Kurz und gut für alle eine Win-Win-Situation. Oder um es in der Boxersprache zu sagen, Rockys harter Charity-Haken landete einen öffentlichen Volltreffer. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.